Liebe Geschwister im Herrn, ich möchte mit Gottes Hilfe heute versuchen, weiterzugehen, auch in der Auslegung des ersten Korintherbriefes. Wir haben da ja einige Zeit schon verstreichen lassen, haben aber das letzte Mal gesprochen über die ersten 7 Verse des ersten Korintherbriefes. Und heute wollen wir die zweite Hälfte des 13. Kapitels miteinander betrachten. Ich möchte aber zuvor noch einmal zurückgreifen. Was war die Situation, in die der Apostel Paulus diese Abschnitte dieses Briefes geschrieben hat? Wir haben immer wieder gesehen im ersten Korintherbrief, dass diese Gemeinde auf der einen Seite wirklich durch Gottes Gnade gesegnet worden war, dass hier Menschen, die zum Teil tief in Sündensümpfen verstrickt waren, herausgerettet worden waren durch die Botschaft des Evangeliums, durch Buße und Bekehrung zum Herrn finden durften, Heiden und Juden. Und dass Paulus dankbar ist für diese Gemeinde, dass er dankt für die Gnade Gottes, für die Gaben, die Gott ihnen gegeben hatte. Und auf der anderen Seite haben wir immer wieder festgestellt, dass die Korinther ziemlich unverantwortlich und unreif mit diesen Gnadengaben und Segnungen Gottes umgingen. Und das ist ein Unterschied. Wenn wir Kinder Gottes geworden sind, dann haben wir eine wunderbare Stellung vor Gott. Wir sind Begnadigte und Geliebte, wir sind Geheiligte und Gerechtgemachte. Wir haben durch den Herrn Jesus alle dieselbe Gnade empfangen, denselben Zugang zu Gott, dem Vater, denselben Auftrag, dieselbe Stellung vor Gott. Und dennoch gibt es große Unterschiede in dem, wie die einzelnen Gläubigen diese Vorrechte ausleben und wie sie sie praktizieren. Und da ist eben auch die Frage mit einbezogen, sind wir fleischlich oder geistlich gesinnt? Sind wir solche, die, wie es der Apostel Paulus den Korinthern tadelnd vorhalten muss, noch sich nach Menschenweise verhalten? Die also in der Gemeinde Gottes sich ein Stück weit verhalten wie in einem menschlichen Verein, sodass es nach menschlicher Rivalität, Ehrsucht, Streit, Parteisucht zugeht. Das war ja die Not unter den Korinthern, dass es da Streit gab. Die einen haben gesagt, ich halte mich zu Paulus. Und die anderen haben gesagt, nein, Apollos ist der einzig Richtige. Und die Dritten haben gesagt, ich bin von der Christuspartei. Zerstrittenheit, Ehrgeiz und damit eben verbunden auch ein Missbrauch von Gnadengaben, die Gott ihnen gegeben hatte. Das bedeutet, unter den Korinthern gab es einige, die zum Beispiel in der Versammlung dann bewusst geprahlt haben damit, dass sie die Gabe des Prophezeiens hatten. Es gab ja in der frühen Gemeinde solche Brüder, die die Gabe hatten, Worte von Gott, Botschaften von Gott weiterzugeben in der Gemeinde. Und sie haben sich ganz offensichtlich für etwas weitaus Besseres gehalten, als zum Beispiel der Bruder da in der Ecke, der nur eine diakonische Gabe hatte. Und genauso war auch ein Missbrauch festzustellen des Sprachenredens. Da kommen wir dann im 14. Kapitel darauf, dass da also Leute vor die Gemeinde hinstanden und anfingen auf Altchinesisch oder Medopersisch eine Ansprache zu halten. 2 Minuten, 4 Minuten, 6 Minuten und niemand hat was verstanden. Und das war ein Missstand. Paulus muss dann sagen, schaut, ihr achtet gar nicht darauf, dass die Gemeinde erbaut wird. Das ist doch das Entscheidende. Und es ist nicht recht, wenn ihr mit euren Gaben prahlt. Im 12. Kapitel zeigt der Apostel Paulus, dass Gott souverän jedem die Gnadengabe gibt, die er möchte. Das heißt also, wir können gar nicht sagen, ich will aber auch so eine prominente Gabe haben. Ich will auch so einer sein, der vorne dran steht und das große Wort führt. Das ist nicht recht vor Gott. Es gibt Brüder, denen Gott eine solche Gabe gibt. Johannes, der Täufer, sagt einmal, es kann sich niemand etwas nehmen, es sei ihm denn vom Himmel gegeben. Und so ist es auch mit diesen Dingen. Ja? Man kann die Gabe zur Lehre, zur Wortverkündigung, zur Erbauung, auch die Gabe zum Ältestendienst sich nicht aneignen. Man kann sie nicht in Schulungen sich antrainieren und man kann auch nicht sich eine Aufgabe in der Gemeinde einfach an sich reißen, weil man ehrgeizig ist und meint, man muss jetzt auch mal was dazu sagen und mitregieren. Sondern diejenigen, Brüder sollen solche Dienste tun, denen Gott sie aus seiner Weisheit und Gnade in Form einer Gnadengabe zugeteilt hat. Und die anderen sollen dankbar sein für die Gnadengabe, die sie haben, weil jede Gnadengabe, das lehrt auch 1. Korinther 12, in gleicher Weise wichtig ist für die Erbauung des Leibes, für das Wohl des Ganzen. Das ist nicht so, dass nur die großen, in Anführungsstrichen, Gaben wichtig sind, wie Verkündigung oder Lehre, die man sieht, sondern in vielem vielleicht noch viel wichtiger sind Gaben im Hirtendienst, wie zum Beispiel Seelsorge, das Nachgehen Einzelnen, das Mitteilen, die Hilfe, die diakonische Hilfe, die auch eine Versammlung oft erst wirklich zusammenhält und davor bewahrt, auseinanderzubrechen. Also vor Gott sind die Dinge anders. Das zeigt Apostel Paulus in 1. Korinther 12. Jeder hat die Gabe, die Gott ihm gegeben hat, und er sollte nicht eifersüchtig sein auf die Gabe eines anderen, weil der Leib einer ist. Und dann kommt in 1. Korinther 13 das zweite gewichtige Argument. Er sagt nämlich, schaut her, es gibt etwas viel Wichtigeres als diese Gnadengaben, als Prophetie oder Sprachenreden. Es gibt etwas viel, viel Höheres und Wichtigeres, und das ist die Liebe. Da haben wir auch schon drüber gehört. Die Agape-Liebe, die langmütig und gütig ist, die sich nicht neidisch gegenüber dem anderen verhält, die nicht prahlt, die sich nicht aufbläht. Das war ja genau das Problem der Korinther. Sie haben sich aufgebläht, sie haben sich selber groß gemacht und andere herabgesetzt. Und diese Liebe, die fehlte den fleischlichen Korinthern ganz bitterlich. Und deshalb gab es auch eine solche Zerstrittenheit, eine solche Uneinigkeit unter den Gläubigen, weil sie diese Liebe nicht hatten, diese Liebe, die auch demütig ist, die auch den anderen höher achtet als sich selbst. Und da macht Paulus darauf aufmerksam, diese Liebe ist viel, viel wichtiger und größer für das geistliche Leben der Gemeinde und auch für den Einzelnen, als all diese Gnadengaben, die ihren Platz hatten, die aber dafür im Vergleich zur Liebe zweitrangig waren. Das ist also das Argument, das wir im ersten Abschnitt von 1. Korinther 13 finden. Ich lese vielleicht noch mal gerade die letzten 3-4 Verse von 1. Korinther 13, von diesem ersten Abschnitt. Die Liebe ist, ich lese mal vielleicht den ganzen Abschnitt noch. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Paulus redet hier in absichtlicher Übertreibung. Ich denke nicht, dass er je in Sprachen der Engel geredet hat, sondern es geht ihm einfach nur darum zu zeigen, selbst wenn ich die exotischste und beeindruckendste Sprachengabe hätte, aber ich hätte nicht die Liebe, dann wäre das alles nichts wert für die Auferbauung der Gemeinde und auch vor Gott nichts wert. Und wenn ich Weissagung hätte oder Prophetie und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Auch hier wieder, Paulus hatte ganz gewiss nicht das Wissen um alle Geheimnisse. Das gilt übrigens für jeden Christen. Da wollen wir demütig sein. Ja? Wir dürfen durch Gottes Gnade in Gottes Wort viele Dinge erkennen, die im Grund ja, Geheimnisse sind, Gottes Geheimnisse, die er uns aufgeschlossen hat. Aber wir brauchen nicht meinen, dass wir über alles Bescheid wüssten. Es gibt auch im Wort Gottes Dinge, die uns nicht völlig enthüllt und klar sind, wo auch ernsthafte Brüder, die das Wort Gottes erforschen, unterschiedlicher Meinung sind. Und da brauchen wir auch die Demut zu erkennen, wir wissen eben nicht alles. Also Paulus übertreibt hier auch wieder. Aber er sagt, selbst wenn ich das alles hätte, aber ich hätte die Liebe nicht, dann wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Wohlgemerkt, im Griechischen, das haben wir das letzte Mal gesehen, steht hier Agape, ein ganz besonderes Wort für Liebe, anders als Eros und Phileo, die seelische oder die erotische Liebe. Hier ist wirklich die selbstlose, gebende Liebe Gottes gemeint. Die heilige Liebe Gottes. Eine Liebe, die der Mensch von Natur aus nicht hat, die der Heilige Geist uns geben muss und geben will. Und diese Liebe brauchen wir immer, wenn es auch um das Zusammenleben als Christen geht. Wir brauchen diese Agape-Liebe in der Familie, in der Ehe, wo wir sehr darauf angewiesen sind, immer wieder einander zu vergeben, die Schwächen und Vergehen des anderen zu tragen, geduldig zu sein, zu segnen, Gutes zu tun, auch wenn man vielleicht undankbar behandelt wird. Alle diese Dinge. Und man braucht sie auch ganz, ganz dringend in jeder Gemeinde. Wir sind verschiedene Menschen, wir haben verschiedene fleischliche Unarten an uns, jeder von uns. Wir machen jeder von uns irgendwelchen anderen Geschwistern Mühe. Merken es wahrscheinlich gar nicht. Manchmal merkt man es auch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Agape-Liebe haben, die den anderen trägt und segnet, die nicht sich beleidigt zurückzieht, nicht wutentbrannt zurückschlägt, wenn einmal etwas ist, was einen verletzt hat, auch wenn ein Unrecht geschehen ist, die sanftmütig ist, die betet für den anderen, die auf eine geistliche Klärung dringt, anstatt eben in Zerstrittenheit und Bosheit sich voneinander abzuwenden. Wenn diese Liebe fehlt, das Wirken des Geistes auch in einer Gemeinde, dann zerbröckelt eine Gemeinde in verschiedene Fraktionen und Parteien. Und wenn man hören würde, was die Einzelnen so privat übereinander reden, dann müsste man erschrecken. Und dieser Zustand, den gibt es manchmal in Gemeinden, auch heute. Wir wollen sehr hoffen, dass es bei uns nicht so ist. Wir sollen aber auch beten dafür, dass diese Liebe wirklich auch zunimmt und dass wir deshalb trotz aller Unterschiede, trotz aller Fleischlichkeit, die ja uns allen eigen ist, dass wir dennoch die Einheit des Geistes bewahren können und miteinander dem Herrn nachfolgen können. Dafür ist diese Liebe ganz entscheidend und auch deshalb ist sie weitaus wichtiger und größer als diese verschiedenen Gnadengaben, die Korinther so wichtig fanden und mit denen sie geprahlt haben, auf die sie neidisch waren und die sie in einer falschen Weise in den Vordergrund gestellt haben. Und nun finden wir ab Vers 8 das zweite Argument des Apostels Paulus, warum diese Gnadengaben die Korinther nicht so wichtig nehmen sollten und sich nicht aufblasen sollten deswegen. Wir lesen, die Liebe hört niemals auf, aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Ja, also das Argument hier ist, die Liebe ist für immer bei der Gemeinde. Die Liebe hört niemals auf. Aber diese Prophezeiungen, diese Sprachengaben, diese Erkenntnisreden, mit denen die Korinther sich großtaten, sie würden einmal weggenommen werden. Sie waren nicht bleibend in der Gemeinde, sondern nur für eine bestimmte Zeit. Nun gibt es da unterschiedliche Auffassungen, wie das, dieser Abschnitt zu verstehen ist. Es gibt manche, die sagen, das wird erst dann weggenommen werden, wenn die Gemeinde verherrlicht beim Herrn ist. Wir werden da nachher noch drauf kommen. Ich möchte einfach mal die Deutung hier vorstellen, die mir selber wichtig geworden ist nach einigem Nachsinnen über diesen Abschnitt, über diese Worte. Und zunächst mal einfach mal darauf eingehen, was waren denn das für Gaben, die der Apostel Paulus hier in Vers 8 erwähnt. Die Liebe also hört niemals auf, aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Nun, die Korinther wussten es und hatten wohl sicherlich auch selber Propheten unter sich. Es gab in der frühen Gemeinde die Gabe der Prophetie oder Weissagung. Diese Gabe war etwas Wichtiges und Wertvolles. Diese Gabe bedeutete, dass analog auch zu dem, was im Alten Testament ein Prophetendienst war, dass hier wirklich heilige Männer Gottes die Worte Gottes redeten. Prophetie bedeutet nichts anderes als inspiriertes Reden der Worte Gottes. So wie ein Jesaja den Mund auftat und sagt, so spricht der Herr. Und danach kamen die lauteren Worte Gottes heraus. Nicht Menschenwort. Drittes Kapitel gesehen und gehört, sondern Petrus sah ein Tuch mit allen möglichen unreinen Tieren drin. Ja? Und dann hat ja Gott gesagt, Petrus, schlachte und iss. Ja? Und Petrus als Jude sagt, nie, mache ich nicht. Ja? Er ist bereit, Gott ungehorsam zu sein, weil es so ein abschreckender Gedanke ist, dass er solche unreinen Tiere essen sollte, wo doch Gottes Gebot im Alten Testament ganz klar sagt, davon sollst du dich absondern, das darfst du nicht essen. Und das ist also eine Weise, wie Gott ihm mitteilte, ich habe die Heiden angenommen, sie sind nicht länger unrein, sondern wenn sie an mich glauben, dann sind sie genauso rein und heilig wie die Juden auch, die glauben. Ja? Aber das ist nicht Klartext, das ist nicht Lehre gewesen, sondern das war ein Bild, ein prophetisches Bild, das eine Ausdeutung brauchte. Ja? Und ich denke, so können wir auch das Verhältnis von diesen provisorischen Prophetengaben zu der klaren Apostellehre, die dann das Vollkommene darstellt, verstehen. Dass nämlich der Apostel Paulus redet Klartext, er lehrt, er bringt die Dinge auf den Punkt in unmissverständlichen Formulierungen, zumindest was das Wesentliche angeht, sind sie unmissverständlich und völlig klar. Während diese prophetischen Botschaften eben oftmals auch ein Stück Rätselcharakter trugen und noch nicht eine völlige Klarheit brachten über die Ratschlüsse Gottes und den Weg der Gemeinde. Und in dem Sinn, denke ich, können wir das verstehen, dass also diese Prophetengaben, die es damals gab, dass sie nicht auf derselben Stufe standen, was die Wahrheit der Schrift angeht, wie die schriftliche Offenbarung. Und ich denke, wir finden etwas Ähnliches auch im Alten Testament. Es gab ja mündliche Propheten, auch im alttestamentlichen Volk Gottes. Aber die Schriftpropheten waren diejenigen, die die Ratschlüsse Gottes über den Messias, über das kommende tausendjährige Reich und so weiter auf eine vollkommene und klare Weise in klaren Worten auch wiedergegeben haben. Ja, also von daher denke ich, auch wenn wir zum Beispiel sehen, der Gegensatz, Toteleion, dieses Wort, was wir da in Vers 10 haben, das Vollkommene, das kann je nachdem bedeuten, das Vollkommene, das Perfekte oder das Vollständige oder das Vollendete. Telos, das ist auch das Ende, das Ziel, das, was zum Ziel gekommen ist. Aber wenn wir den Gegensatz ansehen in Vers 9, da ist der Gegensatz aus dem Teil. Also die Weissagungen und Erkenntnisgaben der damaligen Zeit waren Stückwerk, sie waren nur Teilbereiche der ganzen Wahrheit. Und der Gegensatz zum Teil ist das Vollständige. Ja? Das eine ist nur Teile des Puzzles und das andere ist das Gesamtbild in einer klaren und deutlichen Weise. Und in dem Sinn kann man das Vollkommene hier auch als das Vollständige verstehen. Und ich denke, dass das sehr am besten sich so auch verstehen lässt, dass hiermit die vollkommene Offenbarung des Wortes Gottes gemeint ist. Denn die Ratschlüsse, die Gott über die Gemeinde hatte, wenn sie in der Apostellehre, in den Büchern des Neuen Testaments festgehalten würden, dann würde Gott diese Prophezeiungen, diese Weissagungen und auch diese Erkenntnisworte wegnehmen. Noch einmal zur Erkenntnis. Die wirkliche geistliche Erkenntnis wird nie weggenommen. Die wird auch im Himmel in der Herrlichkeit erst richtig vollkommen werden. Ja? Also kann gar nicht die allgemeine geistliche Erkenntnis gemeint sein. Es muss sich auf etwas Spezielles beziehen, was im Himmel so nicht mehr sein wird. Ja? Sonst würde es nicht weggenommen. Ja? Wenn wir in der Herrlichkeit sind, dann wird unsere Erkenntnis Gottes vollkommen sein. Ja, hier auf Erden ist sie immer unvollkommen. Natürlich stimmt diese allgemeine Bedeutung von Vers 9, die oft von Christen angeführt wird, selbstverständlich auch. Wir erkennen stückweise. Ja, wir haben keine vollkommene Erkenntnis. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn also jemand sagt, ich bin in meiner Erkenntnis direkt von Gott inspiriert, dann müssen bei uns alle Alarmglocken läuten. Ja. Das kann kein Mensch nach den Aposteln behaupten. Ja, und auch die Apostel waren irrtümliche Menschen außerhalb ihres Dienstes. Ja? Dort, wo sie geschrieben haben, dort, wo sie als Apostel das Wort Gottes niedergeschrieben haben, waren sie perfekt und inspiriert, jedes Wort von Gott und nichts Menschliches dabei. Aber wir sehen von Apostel Petrus, dass er Fehler gemacht hat, der Apostel Paulus auch, ja. Der einzig vollkommene Mensch war immer noch der Herr Jesus, ja. Also jeder Mensch, der behauptet, ich bin, ja, im Grund, ich bin Gott gleich, sagt er damit, ja. Und es gibt so Leute, Ivo Sasek, so bestimmte Heiligungsprediger, die sagen, jedes Wort, das ich rede, wird direkt vom Thron Gottes inspiriert, ja. Da müssen wir sagen, Vorsicht, das ist die Stimme der Schlange. Das ist eine Lüge, ja. Wir haben hier nur eine begrenzte Erkenntnis, eine annäherungsweise Erkenntnis und keine vollkommene. Das stimmt ganz gewiss, ganz grundsätzlich. Aber hier, denke ich, ist etwas anderes gemeint. Diese Prophetengaben, diese Erkenntnisworte, die unter den Korinthern waren und mit denen sie so angegeben hatten, Paulus sagt, das ist nur Stückwerk, das bringt uns noch nicht die Erkenntnis des vollkommenen Ratschlusses Gottes mit der Gemeinde. Und Paulus war ja selbst das auserwählte Werkzeug, der in besonderer Weise dieses Vollkommene hervorbringen sollte. Ja? Er sollte das Wort Gottes vollenden, sagt er im Kolosserbrief in einem ähnlichen Zusammenhang, ja, die Ratschlüsse Gottes für die Gemeinde deutlich darstellen. Und dann wird das, was nur Stückwerk ist, das, was nur Teilerkenntnisse gebracht wird, wird weggetan, weil nämlich das Wort Gottes, die vollständige und vollkommene Offenbarung, reicht vollkommen aus, um den Menschen Gottes zuzurüsten. Das wird uns von zwei anderen Bibelstellen klar bezeugt. Und deswegen denke ich, ist es schon wichtig, diese Sache festzuhalten. Heute finden wir alle möglichen Mystiker und Irrlehrer, vor allen Dingen aus der charismatischen Bewegung, die sagen, ein Christ kann überhaupt nicht sein Leben richtig führen und seinen Dienst tun, wenn er nicht neue prophetische Offenbarungen bekommt. Wenn nicht Gott immer wieder neu durch Visionen und Träume zu ihm redet und ihm seine Ratschlüsse direkt offenbart. Oder wenn nicht Propheten da sind. Also die Charismatiker rühmen sich damit, dass sie sagen, wir haben die Propheten, wir haben nicht nur das alte Wort Gottes von 2000 Jahren in der Bibel, sondern wir haben das aktuelle Wort Gottes, das Gott heute zu uns redet. Und denken, sie haben damit etwas Besseres. Ja? Lassen wir mal hören, was in 2. Timotheus 3 dazu steht. Und das sehe ich in direktem Zusammenhang auch mit dieser Stelle, mit dem Vollkommenen. Da lesen wir nämlich vom Wort Gottes diese bekannten Verse 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, durch Gottes Geist gehaucht und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Nun, was sagt es uns? Wenn wir das ganz einfältig lesen, dann müssen wir sagen, die Bibel allein genügt. Die Bibel, das Wort Gottes, hat die Kraft, den Menschen Gottes vollkommen zuzurüsten. Er braucht nichts anderes als die Heilige Schrift. Das ist ganz klar. Er braucht keine Propheten-Offenbarungen. Er braucht nicht irgendwelche Worte der Erkenntnis, die ihm heute von irgendwelchen angeblich inspirierten Experten zugeflüstert werden, sondern er braucht ganz allein die Bibel. Ja, die Bibel allein genügt, um den Menschen Gottes ganz zuzubereiten, nicht nur ein bisschen, und völlig auszurüsten, nicht nur ein wenig auszurüsten. Ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit. Und an dieser Wahrheit scheiden sich seit 2000 Jahren die Irrlehrer und die gesunden Christen. Diese Wahrheit war in der apostolischen Gemeinde. Diese Wahrheit war unter den treuen Gläubigen späterer Zeiten. Und es war überhaupt im Wesentlichen eben nur dort, wo Irrlehren und Irrströmungen waren, wo behauptet wurde, wir haben inspirierte Neuoffenbarung. Ja, das waren die Montanisten im 2., 3. Jahrhundert. Das waren später zum Beispiel die falschen Propheten in den Cevennen, die zum Beispiel geweissagt haben, wir sollen Krieg führen gegen die Obrigkeit. Ja, das ist ja ganz gegen das Wort Gottes. Dann wurden die Gläubigen abgeschlachtet, die diesen falschen Weissagungen gefolgt sind. Und dann geht es weiter über die Irvingianer bis in die Pfingstbewegung. Neuoffenbarungen, über die Schrift hinauszugehen, das ist ein Kennzeichen der Irrlehrer der verschiedenen Zeiten. Ich denke, in der Beziehung müssen wir auch das Wort in Offenbarung am Ende sehr ernst nehmen, wo wir lesen, Vers 18, und 19. Für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Also die Offenbarung ist ja nicht umsonst der Schlussstein der Bibel, sondern da wird ja alles im Grund vollendet, was mit dem Buch Genesis begonnen wird. Ja, das ist ganz interessant zu sehen, mal 1. Mose und Offenbarung entsprechen sich vollkommen. Ja, der Anfang der Schöpfung, die Vollendung der Schöpfung. Der Sündenfall, die Vollendung der Erlösung. Also alles, was im Buch 1. Buch Mose begonnen wird, wird auf eine vollkommene Weise zu Ende geführt im Buch der Offenbarung. Und über dieses Buch hinaus gibt es keine weitere göttliche Offenbarung für die Gemeinde. Ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich denke, da sind sich auch alle bibeltreuen Christen einig, unabhängig davon, wie sie jetzt 1. Korinther 13 ausdeuten, dass hier Gott einen Schlusspunkt gesetzt hat für Neuoffenbarung und neue Propheten. Und dass hier allein das geschriebene Wort für die Gemeinde als vollkommene Richtschnur gilt. Vielleicht noch das zweite Wort in 2. Petrus 1, das auch über die Inspiration der Schrift spricht und uns auch ermahnt, die Bibel alleine als Grundlage für unser Leben zu nehmen. 2. Petrus 1, Vers 19 bis 21, da lesen wir Folgendes. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Also hier wird auch ganz deutlich gesagt, haltet euch an das völlig gewisse prophetische Wort, nämlich der Bibel. Ja? Dieses Wort ist vollkommen, denn es wurde nicht aus menschlicher Deutung geredet. Das ist ja das, was so viele gelehrte Theologen heute behaupten und wo sie das Herz des Christentums angreifen, indem sie sagen, ja, das sind nur menschliche Worte, das ist alles nicht wahr und das ist nicht so gewesen und so weiter. Die moderne Theologie zerfleddert die Heilige Schrift und versucht sie in viele verschiedene unzuverlässige Menschenworte aufzuteilen. Aber dem Glaubenden ist völlig klar, das Wort Gottes ist wirklich 100% Offenbarungswort, das von Gott kommt, das nicht durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern durch den Heiligen Geist inspiriert ist. Und dieses völlig gewisse prophetische Wort, das ist unsere Richtschnur. Und zwar reicht diese Richtschnur aus, bis der Morgenstern aufgeht. Das heißt, bis zur Wiederkunft des Herrn. Wir brauchen nichts anderes als die Bibel. Die Bibel allerdings sollten wir betend erforschen. Ja, die Bibel erschließt uns ihre Wahrheit und ihre Kraft. Nicht, wenn wir oberflächlich drüber weglesen, womöglich noch in Hoffnung für alle oder irgendeiner modernen oberflächlichen Bibelübersetzung, sondern die Bibel erschließt uns ihre Wahrheit erst, wenn wir betend darüber forschen. Wenn wir es zum Beispiel auch ernst nehmen, dass alle Worte der Schrift von Gott eingegeben sind. Das heißt, dass wir Schrift mit Schrift vergleichen. So ist ja auch zum Beispiel die Lehre auch der Brüderbewegung, die Lehre der Heilszeiten zustande gekommen, dass man Schrift mit Schrift verglichen hat, dass man gesagt hat, das Alte Testament kann ich nicht einfach nur bildhaft und symbolisch verstehen. Ich muss die Weissagungen, die ein Jesaja, ein Jeremia gegeben hat, genauso ernst nehmen wie das Wort im Neuen Testament. Und dann kommt man durch Vergleichen und Forschen in der Schrift zu klaren und deutlichen Voraussagen. Ja? Und dann kommt man auch zu klaren Dingen. Es ist immer wieder interessant, auch für die Wahrheit des Dispensationalismus, dieser heilsgeschichtlichen Schriftauslegung. Ich habe das jetzt erst wieder gelesen. Gäbelein, die Psalmen, einer der Brüder, die auch die Scofield-Bibel mitgemacht haben, hat er vielleicht so 1935 geschrieben, die Auslegung. Da sagt er, nach dem Wort der Schrift muss es dahin kommen, dass Israel in sein Land im Unglauben zurückgeführt wird. Und dort muss noch ein Tempel entstehen. Ja? Und das ist interessant, ja. Wir schauen jetzt zurück und müssen sagen, dieser Bruder hat recht gelehrt. Er hat das Wort der Wahrheit recht geteilt und er hat etwas vorhergesagt, ohne dass er ein Prophet war. Einfach als Lehrer, indem er zwei und zwei aus der Bibel zusammengezählt hat und hat gesagt, Israel muss wieder in sein Land kommen. Da war noch nichts. Ja, da waren ein paar Zionisten dort, aber das war absolut nicht absehbar, dass die wieder Rückkehr Israels in sein Land kommen. Also das ist gesunde Lehre, das feste prophetische Wort. Und dieses Wort gibt uns auch für unsere heutige Zeit klare Orientierung. Wenn wir die charismatischen Prophetenworte anschauen, die diese falschen Propheten alle hinausposaunen, dann müssen wir sagen, sie widersprechen sich ständig. Sie bringen Ökumene und falsche Lehre, ja. Ihr falscher Christus sagt, mein Leib ist so zerrissen, wann werden endlich Katholiken und Orthodoxe und Evangelische wieder zusammengeführt, ja. Das ist die Botschaft dieser falschen Propheten. Wir sehen also, das stimmt mit der Schrift nicht überein und es bringt nicht Orientierung, sondern Verführung. Aber das Wort der Schrift bringt Klarheit, ja. Noch einmal auch ganz deutlich gesagt, die Bibel warnt für die letzte Zeit. Vor falschen Propheten. Sie sagt nirgends, dass in der Endzeit echte Propheten noch irgendeine Rolle spielen würden, sondern sie warnt an verschiedenen Stellen, dass falsche Propheten auftreten werden, die die Gläubigen versuchen zu verführen. Auch das wollen wir uns kurz noch einmal anschauen. In Matthäus 24 finden wir diese bekannte Stelle, in der vor falschen Propheten dreimal gewarnt wird im Zusammenhang mit der Endzeit Prophetie des Herrn Jesus. Vers 11 in Matthäus 24, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und in Vers 24, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Also hier wird ganz klar gesagt, in der Endzeit sind nicht neue Propheten von Gott da, aber wohl neue Propheten, die letztlich vom Antichristen kommen und zum Antichristen hinführen. Zu diesen falschen Propheten vielleicht auch noch ein Wort aus Matthäus 7, das auch die charismatische Bewegung ganz klar entlarvt als endzeitliche Verführung. Matthäus 7, Vers 22 und 23. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Zu ergänzen wäre nur, ohne dass ich jetzt anführen will, 2. Thessalonicher 2. Die Kräfte und Zeichen der Irreführung, die mächtigen Kräfte der Verführung, die Gott sendet, wenn der Antichrist kommt, und Offenbarung 13, wo der falsche Prophet geschildert wird als jemand, der große Zeichen und Wunder tut, um letztlich die Menschen dazu zu bringen, den Antichristen anzubeten. Ja? Das sind die Warnungen im Neuen Testament. 1. Johannes 4, 1 warnt vor falschen Propheten. Ja? Und auch an anderen Stellen finden wir diese Warnung. Also das sind diejenigen, die nicht sich an das vollkommene Schriftwort halten, sondern darüber hinausgehen und neue Wahrheiten, neue Botschaften, die angeblich von Gott sind, hinzufügen wollen. Und nicht zuletzt deshalb hat, denke ich, Gott auch diese echte Prophetengabe weggenommen, damit die Gläubigen nicht verwirrt werden, damit sie nicht in der Verpflichtung sind, jeden Propheten, der daherkommt und irgendetwas sagt, zu prüfen und zu sehen, vielleicht hat er ja doch recht. Also hier hat Gott Eindeutigkeit gegeben. Vers 11 bestätigt es eigentlich auch nochmal, diese Deutung. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Also hier sagt Paulus ganz klar, diese Weissagungen und diese Erkenntnisreden und Sprachen, das gehört zum Unmündigkeitsstadium, zum Kleinkindstadium der Gemeinde. Nun, wenn man also sagen würde, das bleibt alles bis zum Ende, würde man auch sagen, die Gemeinde bleibt bis zum Schluss unmündig, bleibt in einem Kleinkinderstadium, wo sie nicht weiß, was sie soll und wohin sie gehen soll. Das ist aber ganz offensichtlich nicht der Sinn der apostolischen Offenbarung. Ja? Die Bibel zeigt zum Beispiel in Epheser 4 ganz deutlich, die Gemeinde soll nach Gottes Ratschlüssen zum vollen Mannesalter, zum reifen Mann und zur vollen Größe des Christus heranwachsen. Ja? Und Unmündig ist jemand, solange er noch nicht weiß, was Gott von ihm möchte. Unmündig ist zum Beispiel der Lehrling, der einfach sein Handwerk im ersten Lehrjahr noch gar nicht kann und man auch noch nicht von ihm erwarten kann und sagen kann, hier mach mal die Arbeit und dann muss er auch richtig gemacht werden. Aber in dem Moment, wo ihm alles beigebracht wurde, wo er zum Gesellen geworden ist, dann ist er auch verantwortlich, weil er weiß, wie er zu arbeiten hat. Wenn man dann sagt, mach das, dann muss es auch gemacht sein. Ich denke, das ist so ein Beispiel. Solange die Gemeinde noch nicht die Ratschlüsse Gottes über ihren Auftrag und ihren Weg voll kannte, war sie in diesem Sinn unmündig. Aber in dem Moment, wo ihr die ganze Ratschlüsse Gottes geoffenbart waren, war die Gemeinde verantwortlich geworden, mündig. Sie stand in der Verantwortung, mit dieser von Gott gegebenen Wahrheit auch richtig umzugehen. Und das ist auch heute unsere Situation. Wir sind nicht im Unmündigkeitsstadium, sondern wir wissen, was Gott von uns möchte. Es ist uns im Wort gegeben. Ja, der Vers 12 ist natürlich der Vers, der für diese Deutung am schwierigsten ist. Viele weisen mit Recht darauf hin, dass das eigentlich auch sich beziehen kann auf die Wiederkunft des Herrn, auf die Begegnung mit dem Herrn, wenn wir vollendet sind. Dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht, dann erkennen wir gleich, wie wir erkannt worden sind. Das ist ohne Zweifel auch richtig. Aber ich denke trotzdem, dass der Apostel Paulus hier einen anderen Sinn beabsichtigt hat in diesem Vers. Und das verstehen wir erst, wenn wir auch sehen, dass Paulus hier in Bildern redet. Ja? Er zeigt sozusagen die Unterlegenheit der Prophetenoffenbarungen und Erkenntnisreden gegenüber dem vollen apostolischen Wortoffenbarung. Dazu möchte ich mal lesen 4. Mose 12, Vers 6 bis 8. Das ist mir selber eine große Hilfe gewesen, diesen Vers richtig zu verstehen, weil hier eigentlich in ganz ähnlicher Weise der Herr selber einen Unterschied macht zwischen den Prophetenoffenbarungen und dem sozusagen apostolischen Wort der Lehre, der Schriftoffenbarung. Ich lese mal, da geht es um die Tadel an Miriam und Aaron, wo sie rebelliert haben gegen Mose. Und da lesen wir in Vers 6 von dem Herrn. Und er sprach, hört doch meine Worte. Wenn jemand unter euch ein Prophet des Herrn ist, dem will ich mich in einem Gesicht offenbaren. Also wir erinnern uns an Petrus und dieses Tuch mit den unreinen Tieren. Oder ich will in einem Traum zu ihm reden. Aber nicht so mein Knecht Mose, er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht und nicht rätselhaft. Und er schaut die Gestalt des Herrn. Ja, ich denke, das fällt auf, dass hier ganz ähnliche Begriffe verwendet werden wie in Vers 12. Also, diese Prophetenoffenbarungen, die mündlichen, waren wie, wenn man in einen Spiegel schaut. Der Spiegel war ja damals ein poliertes Metallteil, also nicht so klar wie unsere Kristallspiegel, sondern man hat nur etwas undeutlich gesehen und nur indirekt. Und es ist wie im Rätsel. Ja? Also wie gesagt, diese Sache mit diese Vision zum Beispiel von diesen Tieren in dem Tuch war rätselhaft. Ja? Zum Beispiel, wenn Jeremia diese Vision bekommt von dem Wacholderbaum, ja, und dann wird ihm gesagt, wachet, ne, dann ist das auch ein Rätsel, das muss erklärt werden, das ist nicht klare Wortoffenbarung. Ja. Aber das Gesetz des Mose zum Beispiel ist Lehre, Weisung, Torah. Ja. Und das hat einen anderen Charakter als irgendwelche bildhaften Botschaften. Beide kommen von Gott, aber die Lehre ist die höhere, klarere Offenbarung der Wahrheit. Also die Propheten hatten Visionen und Träume, aber Mose hatte das Wort des Herrn im Klartext. Und nun sagt der Herr, ich rede von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht. Und das ist nun auch wieder eine Bildersprache. Denn wir wissen, Mose konnte das Angesicht des Herrn nicht wirklich sehen. Ja? Wir wissen ja in 2. Mose 33, als er gebeten hat, darum lass mich doch deine Herrlichkeit sehen, da musste ihm der Herr sagen, niemand kann mein Angesicht sehen. Er durfte ihn nur von rückwärts sehen. Ja? Also das ist bildhafte Rede. Gott sagt hier, und das gilt genauso für die apostolische Offenbarung, wenn ich rede durch Mose oder durch Paulus, dann rede ich so klar mit dir, als wenn wir uns gegenüberstehen würden. Wir wissen ja, wenn wir Dinge wirklich
heikle Dinge zu klären haben, dann versuchen wir, jemanden von Angesicht zu Angesicht zu bekommen. Selbst das Telefon ist dann manchmal schwierig, weil man nicht ganz genau weiß, wie reagiert eigentlich jemand wirklich. Ja, dazu brauchen wir auch das Gesichtsausdruck manchmal, damit wir sehen, wie jemand reagiert. Und Gott sagt hier, die Wortoffenbarung der Apostel und des Mose ist so zuverlässig, so klar, als wenn ich Gott von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen würde. Es ist nichts Rätselhaftes. Wisst ihr, und das ist eine wichtige Sache. Ich glaube, dass Gott barmherzig ist und gnädig. Ich habe Gott noch nie gesehen. Aber ich bin überzeugt, wenn ich ihn sehen würde, kann ich nicht gewisser wissen, dass Gott barmherzig und gnädig ist, als wenn er es mir durch sein Wort geoffenbart hat. Versteht ihr? Das heißt, die Wortoffenbarung ist absolut zuverlässig. Ich kann mich darauf verlassen. Sie ist so, als hätte Gott zu mir direkt von Angesicht zu Angesicht geredet. Ja? Das ist diese bildhafte Vergleich, in dem Paulus deutlich macht, das Wort der Schrift ist absolut zuverlässig. Wenn Gott in der Schrift etwas von sich mitteilt, dann ist es so, als hätte ich ihn gesehen und wüsste es genau aus meiner eigenen Erfahrung. Es kann nicht höher sein, die Wahrheit, als das, dass es in Gottes Wort steht. Ja? Ich kann Gott erkennen aus dem Wort der Schrift. Glaubt ihr das? Manche sagen, ja, Gott hat sich da in der Bibel so geoffenbart, aber in Wirklichkeit kann er auch ganz anders handeln. Das sagen zum Beispiel die Mystiker und die Charismatiker. Ja? Und deswegen können sie auch in Depressionen fallen und ihre Heilsgewissheit verlieren, weil sie aus einem Gefühl heraus sagen, jetzt hat Gott mich verworfen, jetzt hat Gott mir seine Gnade entzogen. Ja? Weil sie nicht vom Wort her glauben. Aber die Wortoffenbarung ist vollkommen und zuverlässig. Das ist kein Rätsel, sondern das ist gewisse Offenbarung Gottes, seines Wesens, die wir so nehmen könnten, als hätten wir Gott schon von Angesicht zu Angesicht gesehen. Nun, der letzte Vers, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Ich denke, das ist nochmal ein Hinweis, dass diese Deutung richtig ist, aus meiner Sicht jedenfalls. Denn wenn wir hier das genau sehen, sagt Paulus, ja, während Prophetengaben und Erkenntnisrede weggenommen werden, bleiben noch Glaube, Hoffnung und Liebe. Die werden bleiben, auch wenn das andere weg ist. Wenn wir aber jetzt mal annehmen würden, das Vollkommene sei die Wiederkunft Christi, brauchen wir, wenn wir beim Herrn sind, noch Glauben? Was meint ihr? Nein, wir brauchen keinen Glauben mehr. Denn wir sind dann vom Glauben zum Schauen hindurchgedrungen. Brauchen wir noch eine Hoffnung? Auch nicht. Denn die Hoffnung ist ja gerade der wiederkommende Herr. Und wenn diese Hoffnung erfüllt ist im Himmel, brauchen wir keinen Glauben, denn sehen wir Gott. Im Himmel brauchen wir keine Hoffnung, denn alle unsere Hoffnungen haben sich erfüllt, wenn die Gemeinde beim Herrn ist. Und deswegen müssen eigentlich diese Weissagungen und diese Wundergaben weggenommen werden zu einem Zeitpunkt, wo die Gemeinde noch auf der Erde ist. Ja, und das spricht, denke ich, dafür, dass das Vollkommene eben diese vollkommene Schriftoffenbarung des Wortes Gottes ist. Nun, wie immer das man sehen mag, ich will da ganz gewiss nicht streiten, man kann das auch anders auslegen, aber eines, denke ich, ist wichtig, wenn wir diesen Abschnitt miteinander betrachten. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir sehen, letztlich die verschiedenen Gaben, die wir bekommen haben, sind nur ja, Ausrüstungen, damit wir wirklich in Demut gemeinsam dem Herrn dienen zur Auferbauung seiner Gemeinde und zu seiner Ehre. Es ist tödlich, wenn wir uns gegenseitig eifersüchtig und neidisch verhalten, wenn der eine dem anderen seine Gabe neidet, wenn da nicht die Liebe regiert, sondern Streit und ein fleischliches, unmündiges Verhalten. Und das andere ist, Gott hat uns etwas gegeben, was eine vollkommene Richtschnur für unser Handeln ist und aber auch eine vollkommene Offenbarung von Gottes Wesen, und das ist sein heiliges Wort. Und dieses Wort sollten wir gerade in dieser letzten Zeit, wo so viele andere Worte an uns herandringen, an unser Ohr dringen wollen, umso einfältiger und ernster festhalten. Das Wort Gottes rüstet uns zu, wenn wir darüber beten, wenn wir darüber nachsinnen, wenn wir es erforschen, wenn wir nicht nur oberflächlich es konsumieren, sondern wirklich unter Gebet suchen, es zu tun und tiefer in es einzudringen. Und das Wort Gottes hat auch die Kraft, uns innerlich auszurüsten, uns innerlich zu stärken, damit wir mitten in den Verführungen dieser letzten Zeit in Treue unseren Weg gehen können. Und dieses Wort ist verbunden auch mit der Liebe. Die Liebe ist immer verbunden mit der Wahrheit. Es gibt keine göttliche Liebe ohne Wahrheit und ohne Hass auf die Sünde. Ja, heute haben wir oft eine Liebespredigt, die fleischliche, menschliche Toleranz predigt und Liberalismus und nicht den biblischen Weg der Liebe, die eben sich nicht mit der Ungerechtigkeit freut. Ja. Aber die Liebe ist auf der anderen Seite auch bereit, bei Erkenntnisunterschieden zu tragen, zu beten, Geduld zu üben, sich nicht zu verstreiten, dass wir im Wesentlichen in der Liebe zum Herrn und in der Erkenntnis unseres Herrn und in der Nachfolge unseres Herrn einig sind und dass wir nicht um zweitrangige und drittrangige Fragen uns zerstreiten. Ich denke, auch das ist aus diesem letzten Vers mit herauszulesen. Wir sollten darauf achten, dass die Liebe zu dem Herrn Jesus und die Liebe zu den Geschwistern über all diesen Erkenntnisfragen steht, wo es um untergeordnete Dinge geht, nicht wo es um den Kern des biblischen Evangeliums geht. Dort müssen wir sehr klar und auch sehr ernst uns abgrenzen, aber nicht in irgendwelchen zweitrangigen Dingen. Und wenn wir so betend wirklich dem Wort Gottes folgen, dann wird Gottes Gnade uns stärken und Licht geben, damit wir auch in dieser Zeit, wo so vieles Verwirrendes und Notvolles aufkommt, wo die Gemeinde hin und her gerissen ist mit mancherlei Strömungen und Stürmen,